Hallo, liebe ZuhörerInnen. Bevor ihr die aktuelle Folge hört, eine kleine inhaltliche Warnung. Aufgrund des Inhalts der aktuellen Stargate-Folge werden wir uns heute auch über Drogenkonsum und über Suizidgedanken und Suizidversuche unterhalten. Falls das Themen sind, die dich belasten, die dir schwerfallen, die dich betreffen, dann solltest du die aktuelle Folge vielleicht nicht oder nicht alleine hören, im Zweifel einfach skippen. Da Krankheit und Tod in Sci-Fi und auch gerade in Stargate keine dauerhaften Probleme sind, haben wir wie so häufig das nicht sehr ernst besprochen und haben unsere Späße darüber gemacht. Gegen Ende ist uns dann aber aufgefallen, dass das eventuell für den einen oder anderen von euch ein deutlich ernsteres Thema sein könnte. Deswegen hier die Warnung. Also wenn dir das Hören der aktuellen Folge nicht gut tut, auch gerne einfach mittendrin pausieren, abbrechen, lieber mit jemandem sprechen, der dir helfen kann, wenn du dich unwohl fühlst. Wir werden auch in die Shownotes noch Informationen packen, wo ihr im Zweifel euch Hilfe besorgen könnt, wenn es euch gerade selig, moralisch nicht gut geht. Aber wie gesagt, wenn die Folge euch nicht gut tut, sowieso einfach abschalten. Wir nehmen euch das nicht übel. Bitte passt auf euch auf. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr euch mit dem Inhalt wohlfühlt und mit der Folge Spaß habt, dann natürlich umso besser. Dann freuen wir uns. Deswegen jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Chevrontin.
Herzlich willkommen bei Chevron 10. In unserer 90. Episode besprechen wir heute ein richtiges Highlight. Die 18. Folge der 4. Staffel mit dem Namen Das Licht und im Englischen analog The Light. Wie immer tue ich das nicht alleine. Mit mir hier im virtuellen Studio sind zum einen der Pascal.
Hallo.
Die Stefanie.
Hallo.
Und der Uwe.
Guten Abend.
Das Drehbuch schrieb James Phillips, Regie führte Peter Woeste, denke ich zumindest, dass so ausgesprochen wird. In den USA sahen wir die Folge zum ersten Mal am 26.01.2001 und in Deutschland 9 Monate später am 3.10.2001. Im gleichen Rahmen bewegt sich auch der Zeitrahmen dieser Folge. Wie nun SG-1 auf Howard? Nee, ich meinte E-Chap. Nein, Moment, das ist auch falsch. Francis? Nein, Moment, jetzt hab ich's. Auf Loran trifft. Das erzählt uns jetzt der Uwe.
Ist schon mal ein guter Einstieg. Ja, also. Daniel sitzt auf P4X 347 fest und, nee, er sitzt nicht fest, aber er sitzt dort und untersucht ein Gerät, was lustige Lichteffekte an die Zimmerdecke macht. Ein Lieutenant Barber soll ihm einen Geldschein von Jack mitnehmen, da er wohl mit ihm was gewettet hat und Jack hat verloren. Leider geht das Geld aber dann verloren, als Barber in den Kavusch des aktiven Gates rennt, völlig unvermittelt. Daniel kommt kurz darauf zurück auf die Erde, dann wird ihm erstmal mitgeteilt, was passiert ist, aber er ist total aufgeregt und hat ein kleines Gerät dabei von dem Fremdplaneten, das er untersuchen möchte. Er fängt aber plötzlich an, so ein bisschen komisch sich zu verhalten und zeigt Entzugserscheinungen bis hin zu schwersten Symptomen, die ihn beinahe das Leben kosten. Sie, also das SG-Center, findet heraus, dass das Gerät mit den Lichteffekten wohl so eine Art Droge ist und der Kaltentzug scheint tödlich zu sein. Nachdem sie dann, kurz bevor er komplett verloren geht, nachdem sie Daniel dann zurück auf PFX 347 bringen, geht es ihm aber auch wieder recht schnell besser. Er fordert dann von der Erde das kleine Gerät, an dem er geforscht hat, an, denn ihm ist eingefallen, dass das wohl die Universalfernbedienung für dieses Lichtgerät ist. Unter der Hilfe eines jungen Manns, der in den Räumen der Drogenhöhle zu wohnen scheint, schaffen sie es, den Lichteffektgenerator zu öffnen, mit einem Bedienpanel nach und nach über 3 Wochen die Intensität zurückzuschrauben, die das Ding abgibt. Und damit schaffen sie es, schrittweise die Abhängigkeit zu reduzieren und den Entzug überlebensfähig zu machen. Der Junge ist happy, denn dann sitzt auch er nicht mehr dort fest und kann mit SG-1 auf die Erde gehen. Und ich habe mich dann vor allem gefragt, ob Cassie jetzt einen neuen Freund erhält, vor dem sie dann nicht die ganze Zeit behaupten muss, dass sie angeblich von der Erde käme. Das war's.
Schön.
Du hast deine ganzen Anspielungen von gerade gar nicht hier bei Star Trek-Dinge aufgeführt.
Das ist ja auch nur eine Star Trek-Anspielung.
Ist nur eine, das stimmt.
Die anderen beiden, für die Leute, die jetzt vielleicht unbedarft sind, erkläre ich das gerne mal noch kurz. Loran wurde von Sebastian Schulz synchronisiert. Und der hat unter anderem...
wegen der Synchronstimme. Ich habe mal nämlich nach dem Schauspieler geschaut und habe ihn nirgendwo in irgendeinem Kontext gefunden. Ja, okay.
Nee, genau. Und der hat halt sowohl Ichab synchronisiert, als auch Howard, als auch
Howard Wolowitz.
Francis. Ja. Genau. Von Malcolm in the Middle. Und wenn ihr die Stimme generisch gut kennt, er ist sehr oft Gastdarsteller in diversesten Serien. Bei mir ist am meisten aufgefallen bei Jack und NCIS, wo er irgendwie 10 oder 20 Gastrollen hat. Also wo er generisch dann der Synchronsprecher
immer,
ist.
Immer mal wieder die Stimme für irgendwelche Gastrollen.
Genau, deswegen. Kennt man ihn, wo man ihn auch kennt.
Hut ab dafür, wie viel Bogen du jetzt geschlagen hast an der Stelle, nur um eine Star Trek-Referenz einzubauen.
Um davon auch direkt nochmal wieder wegzukommen. Ich habe tatsächlich nämlich vorhin noch über den Schauspieler recherchiert. Der ist tatsächlich dafür bekannt, dass er ein sehr ungewöhnliches Hobby hat. Der ist nämlich Freizeitfalkner. Findet man auch irgendwie nicht so häufig. Andererseits ist der auch Brite, da ist das wahrscheinlich noch etwas häufiger als in den USA, aber trotzdem fand ich das ganz interessant. Was macht man in seiner Freizeit? Lustige Greifvögel aufziehen.
Ja. Die Synchronstimme-Info kam von mir.
Korrekt.
Inklusive E-Chip?
Nein.
Nee, das war dann meine Recherche, wo ich einfach mal kurz Star-Leerzeichen eingegeben habe, in die Synchronkarte angeguckt habe.
Weil ich gestern, als wir uns unterhalten hatten, gemeint habe, jedes Mal, wenn ich Loran sehe, muss ich an den ältesten Bruder von Malcolm mittendrin denken. Und habe ich gemeint, aber ich weiß nicht unbedingt warum, weil die sehen sich ja jetzt nicht unbedingt so 100% ähnlich. Und habe ich gemeint, vielleicht liegt's ja an der Stimme. Und dann,
Du willst also damit sagen, so ein Stück weit hast du dir diese Star Trek-Referenz sogar selbst eingebrockt.
Die habe ich, ja.
Da bin ich
mit offenen Augen reingelaufen.
Wenn wir es da gerade von Loran haben, irgendwie hat es auch noch in die Notizen geschrieben, der sah schon sehr alt aus für 15.
Ja. Ja. Ich glaube, der Darsteller war damals 23.
Genau. Mhm. Aber
man muss natürlich gleichzeitig sagen,
in den späten 90ern und frühen 2000ern war das auch noch mehr üblich, als es das immer noch ist.
Habt ihr mal Grease gesehen?
Ja.
Ohne Scheiß, ich habe den keine Ahnung wie oft gesehen und erst vor ein paar Jahren erfahren, dass das eigentlich Teenager sein sollen. Der Film war total verwirrend und ich weiß jetzt erst warum. Das sollen Teenager sein. Ah, das habe ich damals nicht gerafft.
Dabei hatten die so viel Glück mit den Kinderdarstellern, die sie bisher hatten.
Ja, ich weiß ja auch nicht, was hier schiefgelaufen ist, aber vielleicht haben sie gedacht, ich meine, wir erfahren ja auch hier, dass Tiax sich wiederum relativ gut gehalten hat mit seinen 101 Jahren, kurz vor Geburtstag zu 102.
Ja.
Du siehst
nicht so alt aus, das höre ich öfter. Da habe ich mich wiedererkannt.
Ich frage mich halt, weil das wird weder in der Folge explizit gemacht, noch wird's im Audiokommentar erwähnt, ob das absichtlich vielleicht war. Ich meine, kann ja sein, dass wir wissen ja nicht, ob er ein Mensch ist. Vielleicht ist er irgendein Humanoid von wo auch immer und die altern halt anders. So, ne?
Wer weiß.
Also, sie haben es halt nicht erklärt. Wenn's beim Casting Absicht war, haben sie es irgendwie im Skript versemmelt, aber naja.
Ich glaube, es war jetzt, wie das wollte.
Im Skript stand ja drin, er soll 14 oder 15 sein, aber vielleicht haben sie dann beim Cast niemand anderen gefunden, der besser gepasst hat.
Kann natürlich sein.
Ne? So wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja.
Für mich ist es halt, also vom Gefühl her, wenn du das guckst und das nicht weißt, dass der Schauspieler einfach zu alt für das gemeinte Alter ist, in der Folge sagt er sein Alter?
Nein.
Nee. Also, weil sonst hätte ich das verpasst, weil für mich war jetzt auch wieder so das Gefühl, der sitzt halt keine Ahnung wie lange alleine da und ist halt einfach entwicklungsmäßig zurückgeblieben, weil er halt irgendwie im Kindesalter dort alleine, seit dem Kindesalter dort irgendwie alleine festsitzt. So war für mich dann das Gefühl. dass das so intendiert ist darzustellen. Wenn es das nicht ist, dann ja, dann ist halt doof. Aber den Spin hätte man ja drehen können. Man hätte ja sagen können, okay, wir haben jetzt einen Schauspieler, der ist 23, eigentlich soll der aber so eine Kindfigur. Wir können jetzt entweder die Figur umschreiben oder wir bauen irgendwo im Nebensatz ein, dass Daniel halt erwähnt, naja, das ist halt offensichtlich, verhält er sich noch sehr kindlich, weil er halt irgendwie seit er 12 ist, hier allein rumsitzt oder so. Das hätte man ja tun können. Und so hatte ich auch immer den Eindruck, dass das da so gemeint ist, aber ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich
aber nur wie gesagt, also das war auch einfach der Modus, wie das damals gemacht wurde. Ich habe jetzt gerade noch nachgucken müssen. Passendes Beispiel, was mir gerade noch über den Weg gelaufen ist, Buffy. Das ist ja auch eine Serie, in der angeblich hauptsächlich irgendwie Highschool-Schüler irgendwie in der 9. oder 10. Klasse vorkommen. Da spielen auch Leute zwischen 20 und 27 einen Haufen 15-Jährige. Das ist auch irgendwie nicht so super.
Hey, da können wir die nächste Buffy-Runde stellen.
Muss ja, jetzt Buffy glaub, sein. Da müssten wir dann alibimäßig zumindest irgendwie ins College gehen oder so.
Ach nee, Highschool kriegen wir noch hin.
Zum Glück sind wir ja keine Langzeitstudenten.
Bärte weg.
Bärte weg, dann geht das.
Das alles will schon. Niemand sehen. Das ist okay.
Ja, da stimme ich zu.
Ja, wir hatten das Alter von Tiak hatten wir vor kurzem auch schon mal angesprochen, dass das dann auch in dieser Folge plötzlich relevant wird. Ja, er ist 1899 wohl geboren. Und wie wir schon seit dem Pilotfilm dieser Serie wissen, offensichtlich sind Erdenjahre gleich Schulagjahre. Und das gleiche gilt für Tage. Und deswegen kann man das 1:1 umrechnen. Oder er ist halt 101 Jahre alt, weil in Schulag halt so ein Jahr nur 3 Monate lang nach unserer Zeitrechnung geht. Aber das wissen wir halt alles nicht. Gehen wir mal davon aus, gemeint ist 101 und bald 102 Jahre nach unserer Zeitrechnung auch. Da haben wir jetzt noch mal so eine weitere Kerbe in diese Jaffa werden halt einfach alt wie Sau. Wird ja am Ende der Serie nochmal sehr relevant, dass das tatsächlich so auch gedacht ist.
Ja.
Wirft aber nochmal anderes Schlaglicht auf die Aussage von Bratak, als er irgendwann gemeint hat, ich fühle mich jung wie ein 80-Jähriger. Wenn Tiak schon über 100 ist, ne?
Ah, ist halt relativ, ne? Mit so einem Symbionten im Bauch oder Tetonin später hat man andere Optionen.
Genau. Ja, für Daniel und Jack ist das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen Charakterfolge. Mir ist es gar nicht bewusst aufgefallen, aber sie haben explizit drauf hingepokt in den Audiokommentaren, als Jack Daniel zu Hause besucht und Daniel sich gerade versucht, irgendwie vom Dach zu stürzen, bringt er ihn ja mit zurück ins Stargate Center und wenn sie dann auf der Krankenstation sind, steht Jack in seinen Freizeitklamotten dort und hat keine Uniform an. Und das liegt auch nicht nur daran, weil er halt gerade in Freizeitklamotten hier reinmarschiert ist und direkt dabei geblieben ist, sondern es soll nochmal betonen, der ist gerade nicht in Funktion da. Er ist privat da in seiner Freizeit, weil sein Freund ist krank. Und das war auch explizit so gedacht, dass man hier nochmal so ein bisschen gezeigt bekommt, die sind nicht nur Arbeitskollegen.
Das hatte mich dann aber auch ein bisschen gewundert, weil sie wollten ja eigentlich auf Mission gehen. Warum hat er dann jetzt frei? Obwohl Jack wollte nicht mit auf den Planeten.
Nee, Jack wollte explizit nicht. Sie haben ja nur drum gewettet, und das finde ich irgendwie auch nicht so ganz so toll, dass sie drum gewettet haben, ob Carter mitgeht oder sich Freizeit gönnt.
Nein, Daniel hat, darum haben sie gewettet. Oh.
Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Fies. Also warum sollten sie darauf wetten? Ich hätte gern noch irgendeinen Background dazu gehabt, wie Carter war schon kurz mit auf dem Planeten und fand es langweilig.
Carter verbringt ja öfter mal ihre Freizeit auch im Stargate Center, wenn sie auch zum Beispiel an dem Motorrad rumbastelt mit Seiler oder sowas. Und daher, denke ich mal, haben sie dann gedacht, was denkst du, geht sie mit oder geht sie nicht mit?
Umgekehrt, sie hat gerade eigentlich Freizeit und sie haben darauf gewettet, ob sie trotzdem mit durchgeht, weil dort ist ein spannendes Gerät, das ich zerlegen kann.
Genau.
Ja, okay. Das war,
war halt für mich nicht
on-the-nose genug.
Ja. Sie hat ja öfter die Tendenz, sich Dinge anzugucken, auch wenn sie das gar nicht müsste, also mitzugehen. Sie
ist halt so ein kleiner Workaholic.
Und ganz wichtige Frage. ganz wichtige Frage, die bis zum Ende der Folge dann aber nicht aufgeklärt wurde, ist, hat Daniel jetzt sein Geld dann noch bekommen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist ein Kavusch.
Ja. Das heißt, Jack hat $200 verloren.
Wobei, muss aber auch sagen, Kavusch, das Zerstören
von... $100 gewettet? Gott.
Ich glaube, ja.
Wenn schon.
Ja, was mit Kavusch?
Wieso macht er einfach nur Blip? Er löst sich einfach komplett Blip auf, obwohl man genau sieht, der Kavusch geht nicht bis zu den Schuhen runter. Wieso sind da keine dampfenden Schuhe?
Ja, wahrscheinlich haben sie es so versucht darzustellen, dass er reingesprungen ist, damit die nicht sauber machen müssen. Es wäre vielleicht auch ein bisschen merkwürdig gestanden, wenn da noch
Er ist tatsächlich reingerannt und ja, das stimmt schon. Eigentlich hätten seine Schuhe noch da stehen müssen.
Ich hatte es jetzt mit Zerstören der Welten halt verglichen und da ist ja auch nichts, ist der Körper ja auch komplett verdampft und die Schuhe waren dann halt noch da. Also.
Ja, vielleicht wollten sie das nicht nochmal zeigen.
Bei der Zerstörung der Welten standen sie aber explizit auf so einer Stufe weiter unten. Und hier rennt er ja die Rampe hoch. Wer weiß, wie weit man rennen kann, wenn der Kavusch einen erwischt noch. Nicht so weit.
Nicht so weit. Fehlen die Muskeln zu. Im wahrsten Sinne.
Aber wenn du gerade sagst springen, ursprünglich hatten sie tatsächlich angedacht, dass er drauf zurennt und dann einen Kopfsprung in den Kavusch macht. Und haben dann aber beim Drehen festgestellt, dass es unrealistisch ist, weil warum sollte er so exakt das timen können, wenn der Kavusch kommt? Vor allem, wenn er gerade ja nicht ganz bei Sinnen ist, ist es realistischer, dass er einfach wie ein Irrer da reinrennt. Dass er irgendwie im richtigen Moment da einen Kopfsprung hinbekommt, hielten sie dann doch beim Dreh für hinreichend unrealistisch. Wahrscheinlich fällt es dir beim Dreh auch auf, wenn du da läufst und der Kavusch ist ja nicht da, habe ich gehört, wenn die drehen. Wo springe ich ihn denn da ab? Ja, stimmt, das wüsstest du auch in Figur dann nicht. Da haben sie das dann halt noch geändert und haben den Take neu gemacht mit, er rennt einfach die Rampe hoch.
Und ursprünglich war der Arbeitstitel oder der Titel für die Folge Suicide Mission. Wenn wir gerade bei dem Thema sind.
Ja, also auf der einen Seite... Ich finde den anderen Namen besser. Ja, ich finde es auch besser. Und etwas weniger Spoiler. The Light ist halt ein bisschen ominöser, solange bis wir erfahren, was los ist, als Suicide Mission. Wobei es ja nicht mal eine Suizidmission ist. Also, ne? Aber ich bin eigentlich positiv überrascht, dass die Deutschen dann nicht auf die Idee gekommen sind, zu sagen, hey, Suizidmission. Kamikaze-Mission, keine Ahnung. Also, sie haben es ja wirklich mit das Licht übersetzt. Liebe Zuhörenden, ihr habt gemerkt, Pascal hat noch gar nicht über den Titel gemeckert. Ausnahmsweise gibt es keinen Grund dazu.
Ausnahmsweise gibt es da jetzt auch wirklich nichts zu sagen. So gar nichts.
Das ist ja...
Sie hätten es noch mit Sprung ins Licht übersetzen können.
Sprung ins Licht, oh ja.
Was?
Auch schon doppelt.
Tatsächlich hatte diese Folge ja ursprünglich einen anderen Titel in der Production. Ursprünglich hatte man Suicide Mission als Titel vorgeschlagen, wenn ich irgendwas hier beitragen darf zum Thematitel.
Ich glaube, du hast dich gerade geoutet, dass du gerade 3 Minuten nicht zugehört hast.
Das ist gut möglich. Ne? Dann
sind wir nämlich gerade zu dem Thema gekommen.
Ja, sorry. Ich hab tatsächlich nebenher gerade noch was anderes nachgeguckt für gleich.
Warum rede ich hier überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Kommt vor. Es ist, glaube ich, fast allen hier schon mal passiert. Ist ja nicht schlimm.
Dass ihr mir nicht zuhört?
Das auch.
Dass Leute abwesend sind und generell kurz nicht zuhören, ist, glaube ich, uns allen schon mal passiert, außer dir. Du bist halt hier sehr vorbildlich.
Das liegt an unserer grandios guten Vorbereitung, wo uns nicht permanent während der Folge irgendwie einfällt, was man noch für 2 andere Dinge sagen könnte, an die man bisher noch nicht gedacht hat.
Oh, ich habe dafür die Diagnose ADHS, von daher, ich habe eine Ausrede.
Zurück zu Dingen, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Dieses Mal muss SG5 dran glauben. Komplett.
Das ist was nicht ich SG11. Wirklich nicht verstanden habe. Sie kommen irgendwie in den ersten 10 Minuten auf die Idee, hey, ihr habt wahrscheinlich Drogenentzug. Und dann so, Ja, aber wir können euch jetzt nicht da auf den Planeten zurücklassen. So, wir lassen euch lieber hier sterben.
Nee, und bei nee, Daniel die Erkenntnis kommt man dann auf die erst, diese Erkenntnis haben sie erst später.
Ja, sie haben tatsächlich am Anfang einfach nicht gerafft, was los ist.
Haben sie nicht das am Anfang schon irgendwie direkt gesagt, nein, ja, wir machen bei Daniel mal ein MRT?
Genau, und das war unauffällig.
Und dann erst später, als dann auch Jack diese Entzugserscheinungen.
Ich glaube, das war es. Nachdem Jack dann auch die Symptome hat, sind sie erst drauf gekommen, dass er sich eigentlich wie Entzug verhält.
Ja. Und dann hat Fraser gemeint, oh nein, Daniel zeigt jetzt die gleichen Symptome wie SG5, kurz bevor sie gestorben sind. Wir müssen ihn auf den Planeten bringen. Sofort.
Und Daniel ist ja eigentlich auch gestorben.
Um das ganz genau. Dann nehme ich diese Kritik nochmal ein bisschen zurück, dann habe ich mir das falsch gemerkt.
Also er hatte ja einen Herzstillstand, von daher hätten wir eigentlich ein Bier trinken müssen.
Er war kurz drauf. Quasi tot.
Ja.
Fast.
Ja, so ein bisschen tot macht er eher nichts, das wissen wir ja.
Technically ist Daniel immer, wenn er stirbt, nur fast tot oder kurz tot. Das ist. Ich sehe jetzt keinen signifikanten Unterschied zu seinen anderen Todesfällen.
Das ist wohl richtig.
Er stirbt ein bisschen. Ich weiß, das kommt ein bisschen spät, weil wir haben vorhin schon über TX Geburtstag geredet, aber die Folge wurde ja ausgestrahlt am 26. Januar 2001. Das heißt, TX Geburtstag müsste am, wenn wir nach der Ausstrahlungsdatum der Folge gehen, am 14. März sein.
Kann nicht so schlecht. Passt perfekt. Guter Monat, auf jeden Fall. Kann ich nur also so sagen, ohne jetzt irgendwas deuten zu wollen.
Also ich mag den März, das ist meistens noch kurz bevor das mit den blöden Pollen losgeht. Da ist manchmal sogar noch Fastnacht. März ist ganz
gut. Cool. Das ist jetzt nicht so toll, aber andere Dinge sind im März ganz schön, habe ich gehört.
Aber Fastnacht ist doch eher mal meistens im Februar nicht so, nicht mehr. Stimmt, unbedingt
eher,
im März.
Eher Februar, ja. Ja. Okay. Dann ist März doof, dann ist Fastnacht vorbei.
Vorsicht.
Da dürfen die Meinungen ja auseinandergehen. Ist euch aufgefallen, dass in der Szene, als Hammond Daniel Ruhe verordnet und Daniel das aber nicht will und Hammond dann aber darauf besteht, weil er sagt, hier, ihnen geht's nicht gut, sie kriegen Ruhe, bevor es ihnen so schlecht geht wie SG5 und so weiter und so fort, dass da die ganze Zeit die Kamera in Bewegung ist? Dass die Kamera die ganze Zeit so ein bisschen wie eine schlecht kalibrierte Steadicam so ein bisschen wankt?
Unterbewusst. Also ich habe genau in deinen Notizen gelesen und dann nachträglich gedacht so, der war was. Aber
ich hab zurückgespult und mir die Szene nochmal angeguckt. Muss ich ja sagen, meisterhaft dann auch umgesetzt von den Kameraleuten, wenn du das nicht bewusst wahrnimmst. Es soll das Gefühl erzeugen, dass irgendwas, wie übersetzt man das gut im Englischen, passt gut mit unjust. Ne? Also ist es, irgendwas ist hier gerade nicht so, wie es sein sollte. Irgendwie ist die Welt aus den Fugen. Irgendwie fühlen sich alle gerade ein bisschen komisch. Und das soll transportiert werden. Und das funktioniert natürlich dann am besten, wenn es dir nicht auffällt, dass das Bild wackelt. Ja, also ich habe dann nochmal, als ich das dann gehört habe, zurückgespult und mir die Szene nochmal angeguckt. Und erst dann ist wirklich gerafft. Fand ich echt gut. Wo wir gerade bei Kameraführung Steadicam waren, hier die, als Jack dann Daniel in seinem Apartment besucht, das war kein Set, da haben sie tatsächlich einfach irgendwo ein Apartment, das billig war, angemietet oder gekauft oder whatever.
Wo steht
und sind da drin rumgelaufen und in dem Moment war tatsächlich auch nur Richard Dean Anderson und ein Kameramann in dem Apartment unterwegs, der dann mit einer Steadicam ihm nachgelaufen und um ihn rumgelaufen ist, um das Ganze möglichst realistisch im realistischen Setting auch zu drehen. Sehr also, cool,
dass man
auch
schon eingeguckt hat, das ist aus seiner Perspektive.
Genau. Wie er also die Steadicam hilft natürlich genau, dass man auch seine Ego-Perspektive gut wahrnimmt. Und ansonsten auch, wenn du ihn siehst, dann kann die Kamera quasi um ihn rumrennen, und ohne dass du einen Schnitt brauchst, weil man würde jetzt irgendwie dann einen Kamerawagen sehen oder so. Deswegen haben sie das dann mit einem Solo-Steadicam-Kamera-Träger oder Trägerin gelöst. In dem Moment, wo er auf den Balkon geht, um dort dann Daniel zu finden, da ist ein Cut und dann sind sie nicht mehr in dem Apartment, sondern an einem ganz anderen Gebäude auf dem Dach und haben dort einfach dann die diese Balkontüren und so weiter als Set auf so ein Flachdach gebastelt, um dann mit einem Kran, der vorm Haus steht, mit einem Kamerakran quasi die Außenansicht zum Haus dann zu filmen. Auch ein sehr, sehr cooler Übergang, weil ja, es sieht halt aus, als wäre das von innen, von außen. Also wenn ich ein Set baue, ist es einfach, von innen und an einem anderen Ort von außen zu drehen. Wenn ich aber in einem echten Apartment bin, an anderer Stelle dann für die Außenansicht ein Set aufzubauen, bei dem du nicht merkst, dass das nicht die gleiche Balkontür ist, da muss man sich ja auch nochmal ein bisschen mehr Mühe geben. Hat gut funktioniert.
Die erste Außenaufnahme von dem Apartment ist auch ein anderes Apartment als das mit dem Balkon dann später.
Genau, also wann,
und wenn man
allein für diese 30 Sekunden irgendwie plus minus waren sie irgendwie an 4 oder 5 verschiedenen Drehorten.
Einer davon ist, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 550 Beatty Street in Vancouver.
Steht in den Notizen samt Link.
Nein, und wenn man die Sicht von Jack hat nach draußen auf den Balkon, ist das ein Stuntman, der draußen steht auf dem Balkon vor dem Geländer. Und dann bei den Aufnahmen von vorne ist dann Michael Shanks, der aber dann hinter dem Geländer steht.
Ja, das Wetter passt ja auch nicht ganz.
Nicht gleich auf, dass es nicht Michael Shanks ist.
Das schon, aber das Wetter fällt halt deutlich auf, weil im Apartment, wenn Jack im Apartment ist, ist es halt schön sonnig und wenn es draußen ist, hat es halt geregnet. Kräftig.
Also. Ja. Vancouver, das Wetter
ist. Keine Details. Sommer oder Winter.
Mhm. Es gab aber wohl auch ein paar Szenen, bei denen Michael Shanks außerhalb dieses Geländers stand, also wirklich auch vorne auf diesem Sims. Mhm. Und da haben sie ihn dann halt mit einem Harness festgezurrt am Geländer, damit er nicht fällt. Und das hat er alles völlig unnötig auf sich genommen, weil die Szenen haben sie nicht verwendet. Sie haben dann nachher nur die verwendet, wo er safe auf dem Balkon steht und den Quatsch hätte sich dann sozusagen sparen können. Aber naja, passiert mal, wird ja nicht immer alles Material verwendet. Da muss man halt dann auch leben können.
Ja.
Um die Szene aus meiner Sicht gerade noch abzuschließen, sie haben dann in den Audiokommentaren haben sie dann auch erklärt, dass Michael Shanks wohl sich mit der Szene schwer getan hat und sie da richtig kämpfen mussten, um die gut rüberzubringen, was, wie sie dann rausgefunden haben, daran liegt, dass Michael versucht hat, die ganze Zeit irgendwie darzustellen und so zu wirken, als wäre das halt gerade, es hat einen Sinn, es hat einen tieferen Sinn, warum er das alles tut und es ist alles total logisch und keine Ahnung. Und die Intention von Autorin und Regisseur war halt aber eigentlich, dass es halt gerade alles keinen Sinn ergibt, weil er soll ja ein bisschen manisch irre spielen. Und das ist bei ihm aber nicht sofort angekommen und er hat das versucht halt anders darzustellen. Und da haben sie wohl auch deswegen ein paar Takes gebraucht, bis sie festgestellt haben, dass sie ein Missverständnis darüber hatten, in welchem psychisch-seelischen Zustand gerade eigentlich Daniel Jackson ist in dem Moment.
Ja, und ich glaube, er wollte auch, dass eigentlich nicht ganz so gerne spielen, weil er gemeint hat, er hat jetzt die Rolle ja schon ein paar Jahre länger gespielt und er hatte so Szenen, solche Momente für die Figur schon zweimal in Der Sarkophag und wie hieß die Folge? Legacy hieß das, ist der englische Titel, hier ist der deutsche. Da, wo er so verrückt wird wegen Marcello.
Ah, ja.
Genau die. Und hatte dann auch gefragt, ob das nicht eine von den anderen Charakteren übernehmen kann. Die haben ihn dann aber abgewiegelt mit, aber du spielst es doch so gut.
Ja.
Und
deswegen hat er dann versucht. Wenn irgendeiner irre wird, dann muss das du sein. Das funktioniert
nicht. Deswegen hat er dem versucht, dann einen anderen Touch zu geben. Vielleicht war deswegen dieses Missverständnis.
Kann natürlich auch sein, ja.
Wie er die. Weil er es wieder auf eine andere Weise darstellen wollte als in Der Sarkophag oder es nervt mich, dass mir der deutsche Titel nicht einfällt, Legacy.
Bin ich jetzt auch raus.
Sind jetzt alle fertig?
Sind nicht meine Zuständigkeit.
Achso, sind wir jetzt gerade alle vier am Googlen, ob wir den Namen der Folge finden?
um. Ich hätte nicht von euch erwartet, dass ihr danach googelt dann.
Besessen.
Ah ja, danke, danke.
Ja. Ich musste nur gerade rausfinden, welche Folge das ist. Und weil das deutsche Stargate-Wiki halt gerade offline ist und ich dort nicht nachgucken konnte, was Folge 4 Staffel 3 ist, habe ich gerade in unseren Podcast-Folgen nachgeguckt, wie unsere Folge da hieß.
Meinst ja, weil er hatte gemeint, er hatte das in der letzten Staffel schon und in der Staffel davor auch. Kann es nicht jemand anders machen, aber du spielst das so gut.
Mhm. Ja, wobei, also auf Drogenentzug zu sein, finde ich, ist nochmal was anderes wie das Besessene, das er da gespielt hat, was wirklich, also muss man ja auch sagen, Michael Shanks ist richtig gut darin. In der Folge Besessen hat er wahnsinnig gut diese Situation gespielt und sein Irrewerden und sein an sich selbst zweifeln und so weiter und so fort. Und wir werden ja dann auch später nochmal in Lifeboat sehen, wie gut ein Michael Shanks halt auch sein kann, wenn er halt mal aus der Rolle fallen kann und verschiedene Figuren spielen kann und so. Ich weiß jetzt nicht, ob es für ich bin auf Drogenentzug. Also wir haben in dieser Folge ja auch noch ein paar Szenen, wo Jack dann Entzugserscheinungen hat. Und bei ihm geht es weniger in die Richtung von ich dreh durch, sondern halt ja Kopfschmerzen, grantig und so weiter und so fort. Das reicht ja, um das darzustellen. Ne? So, du kannst ja auch dein brauchen wir vor der Folge, wenn wir jetzt noch mehr über Leute, die Suizidgedanken haben, reden, ein Disclaimer. Ich meine, du musst ja nicht durchdrehen. Es kann ja auch einfach so scheiße gehen, dass du irgendwann sagst, ich halte das nicht mehr aus. Und dann sagst du, jetzt springe ich halt hier runter. Und das ist ja das, was Daniel dann halt auch sagt. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann hört's auf. Ne? Es ergibt keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann hört das Leid auf.
Wir können darüber reden. Sie wissen doch gar nicht, wovon ich rede. Nee, habe ich nicht. Aber wir können es ausdiskutieren.
Ja. Ja, deswegen, also das ist ja nicht, er spielt ja nicht jemand, der außer Sinnen ist, sondern halt jemanden, der leidet. Und das ist ja doch nochmal ein anderes Thema als das, was er in Besessen dann halt gemacht hat.
Mhm. Aber auf dem Balkon auch, wie Jack dann lieber einen Schritt zurück und direkt an der Tür bleibt und nicht direkt auf ihn zugeht, um ihn nicht
Smart.
Ja. Und es ist ihm auch super unangenehm, also ja, dann die ganze Zeit so, oh Gott, nein, ich kann da nicht, was wäre, oh Gott. Gut, wie Richard Dean Anderson das dargestellt hat. Und dann sofort, wenn er sich dann umdreht und ihm irgendwie bewusst wird, da steht Jack, wie er ihn dann sofort am Arm schnappt und sagt, okay, ja, jetzt kommen Sie erstmal rein.
Ja. Ja, es ist ein kümmernder Freund, der natürlich auch Angst hat und in der Situation leidet. Ich habe leider vergessen, mir zu notieren, welche zwei das jetzt waren, die den Audiokommentar gemacht haben. Aber die sind auch nicht Die sind nicht müde geworden, immer mal wieder in dem Audiokommentar zu loben und zu betonen, was für ein grandioser Schauspieler Richard Dean Anderson ist und auch gerade in der Folge hier ist.
Der Regisseur und der
CGI-Typ?
Drehbuchautor.
Und der Autor
CGI-Typ. Die waren zu dritt, die sind meistens zu dritt. Oder zu zweit. Egal, die sind mal zu zweit, mal zu dritt.
Diesmal waren es nur zwei. Ich glaube, Regisseur und CG-Typ. Der ja natürlich auch sehr sinnvoll war jetzt an der Stelle, wenn ein Kernstück der Folge halt auch ein verdammt gutes Stück Tricktechnik und computergenerierte Grafik ist. Ne?
Aber das ist dann das auch diese Mehrschichtigkeit von denen ihrer Freundschaft, weil dieses Mal, wo es denen ja dann so schlecht geht, wo er dann für ihn da war und gesagt, hey, komm wieder rein. Und dann letztes Mal, die letzte Folge, die wir hatten, wo Daniel dann diesen Traum hatte, wo er dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann auf ihn geschossen hat.
Ja. Ja.
Von daher, in der Hinsicht sind die beiden Folgen hintereinander echt gut. So.
Ja, Christian und Pascal, ihr seid so verdächtig still.
Nö.
Nicht verdächtig, nur still. Ich
möchte euren Dialog nicht unterbrechen.
Na, dann ist ja okay.
Von daher.
Um einfach ein Gesprächsthema zu starten, ist euch was aufgefallen an diesem Drogenhöhlen-Lichteffektraum? An diesem Set?
Bin nicht sicher, auf was du raus willst?
Es war nur ein halbes Set. Aus Budgetgründen haben sie nicht den ganzen Raum gebaut, sondern nur den halben Raum. was mich echt überrascht hat, weil es gab mehrere Shots dort in der Totalen, die dir das Gefühl geben, du siehst den gesamten Raum, aber es war halt immer nur die Hälfte des Raumes. Ja, das haben sie auch gesagt, also Budget in der Folge war halt wie so oft knapp und an vielen Stellen mussten sie halt dann doch ein paar Ecken abschneiden und unter anderem haben sie halt für den Raum dann nur noch die Hälfte ausgeben können und
ja gut.
Mehrfach wieder betont, was am Ende halt dabei rauskommt, hängt dann immer vom Budget ab und ist dann auch eine Frage, wofür man sich entscheidet, was man zeigt und was man nicht zeigt.
Ja, es geht ja auch aufs Staffelfinale zu, dafür braucht sie definitiv Budget.
Ja, beziehungsweise in dem Fall haben sie halt auch einen großen Teil des Gelds dann halt auch wirklich in das CG gesteckt. Sie haben den Lichteffekt dort im Raum auch nicht irgendwie nur als Lichteffekt modelliert, sondern wirklich als 3D-Modell des Raumes mit dem Lichteffekt in 3D modelliert, den sie dann nachher drüber gelegt haben über die Aufnahmen des Raums an sich. Und irgendwo, ich weiß nicht, ob es genauer gesagt wurde, also irgendwas es hatte eine Renderzeit von ein paar Wochen, das, was sie da modelliert haben. Wir reden ja immer noch über 2000 rum.
Du hast von den Gebäuden am Ende der Folge mit der Renderzeit. Kann das sein?
War das die Gebäude mit der Renderzeit? Ah, okay. Aber auch da haben sie natürlich nachher Geld ausgegeben dafür. Stimmt, das waren am Schluss diese sphinxartigen Gebilde am Strand auf dem fremden Planeten, die sie da reingerendert haben.
Hatten sie nicht von 4 Wochen gesprochen, nachdem die Folge gedreht war, dass sie bis sie endgültig fertig war?
Ja.
Aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen.
Ja, kommt aber hin für die Zeit. Ich meine, wie schon gesagt, 2001 überlegt, was da andere noch gerendert haben. Es gibt da so ein anderes Franchise, was pro Frame 29 Stunden gebraucht hat. Für gewisse Dinge.
Ja.
Für so einen Baum zu rendern. Treebeard in Herr der Ringe. Der Baum brauchte 29 Stunden pro Frame.
Ja. Ja gut, die sphinxartigen Gebilde einige Tage jeweils.
Ja, aber die sind halt auch ein bisschen weniger komplex als so ein Baum.
Ja, natürlich. Das war, das ist natürlich relativ glatt alles und dafür haben sie an anderer Stelle gespart, als Jack irgendwie zur Erde zurückkommt und so ein Bündel mit irgendwas Rotem in der Hand hat. Ich hab nicht gerafft, was es war. Auf jeden Fall war es aus Props-Sicht einfach rot eingefärbte Pasta. Und da hatten sie auch richtig Spaß mit Good Old Pasta. Always nice.
Ich weiß nicht. Ich würde vermuten, irgendwelche Blutproben oder sowas.
Ja, es war nicht so gut zu erkennen. Es wurde nicht erklärt.
Dingen auf dem Planeten konnten sie ja keine Tests irgendwie. Keine Proben.
Genau, nehmen. Es war rot. Also Blutprobe würde Sinn ergeben. Er ist halt einfach durchs Gate gelaufen und hatte halt irgendwie so ein Bündel rote Dinge in der Hand. Es könnten so Fiolen mit rotem Blut gewesen sein einfach. Wie gesagt, und beim Dreh war es halt tatsächlich einfach Nudeln, die es rot eingefärbt haben. Das fand ich auch sehr schön. Manchmal sind es halt auch die einfachen Lösungen, weil genauer sieht man es eh nicht. Schon gar nicht in der Auflösung von damals.
Wenn ich mal noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen darf, nachdem du dich jetzt gerade schon beschwert hast, ich würde zu wenig reden.
Ja, red mal.
Für mich so ein bisschen bei der Folge ist so dieser sehr, sehr eindimensionale Umgang mit dem Thema Abhängigkeit allgemein. Also dieses so, hey, du hast dir jetzt widerwillig eine Drogenabhängigkeit eingehandelt und deine einzige Option ist halt hier bleiben und vom Dach springen oder halt die Droge weiternehmen. So, okay, was? Das, also ich sag ja immer so, guter Sci-Fi sollte irgendwie so menschliche Probleme irgendwie auf futuristische Umgebung projizieren oder so. Und das fehlt mir hier irgendwie. Also so die Allegorie für tägliche Situationen oder so sehe ich hier gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil da hätte man definitiv mehr mitmachen können.
Also ganz, ich würde an der Stelle, ja, du zuerst.
Hier wurde gerade so ein ganz, ganz leichter Widerspruch dazu, aber das ist wahrscheinlich in der Besetzung einfach komplett losgegangen. Ich habe es jetzt nicht geprüft. Im Englischen sagt Jack am Ende sowas wie All those years of just say no, was auf die
nicht am Ende, wenn er in der Krankenstation ist.
Stimmt,
das, in der Mitte
das hat schon falsch weil jetzt aber an der Stelle hat. Einfach so einmal Handwaving von, ja, wir haben ja diese ganzen Drogenprogramme. Also, mir geht's noch nicht mal drum, dass man. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier die Drogen irgendwie als was Gutes dargestellt werden oder so. So, mir geht's einfach darum zu sagen, so, ja, es gibt halt keine Alternativen und wir probieren es auch nicht mal wirklich. Und Doc Fraser kann halt auch einfach nichts machen. Die Leute sterben halt einfach. Pech.
Ich glaube, das ist es. Ich hatte das Gefühl nicht, dass sie so eine Allegorie da überhaupt aufbauen wollten. Ich verstehe deinen Punkt. Ich gebe dir auch völlig recht. Aber es liegt in dem Fall, glaube ich, nicht dran, dass sie das schlecht rübergebracht haben, sondern das ist einfach nicht die Intention.
Nein. Ich habe den Eindruck, man hat diese Möglichkeit, da irgendwas zu machen, überhaupt nicht in Betracht gezogen.
Genau.
Das finde ich gerade bei so einem Thema, was ja auch, also was heute sicherlich noch mehr präsent ist, gerade in den USA, als es damals war, aber auch damals schon nicht gerade ein unwichtiges Thema war, das dann einfach so passieren zu lassen.
Ich meine, du hättest natürlich auch sowas bauen können wie der kalte Entzug ist hart, aber mit Ersatzdroge und Therapie und Supportgruppe und sonst was könntest du in den nächsten Jahren das irgendwann in den Griff bekommen, aber du bist dann halt jetzt erstmal nicht mehr diensttauglich und deswegen hast du am Schluss trotzdem nochmal den Bogen mit der magischen Maschine, mit der wir das schneller hinkriegen. Dann hättest du die Themen adressiert und hättest trotzdem am Schluss sagen können, aber wir haben natürlich eine Sci-Fi-Lösung gefunden, damit wir nächste Woche eine neue Folge haben können. Hätte man besser tun können.
Oder, ja. Keine Ahnung, auf den Umgang der Charaktere mit Suchtverhalten in anderen Situationen irgendwie einzugehen. Oder gerade wenn wir jetzt am Anfang hier Urlaubsgedöns haben, wie sehr Jack mit seinem dauernden Angeln gehen für stressige Teile seines Jobs kompensiert und irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Also da wäre sehr, sehr viel Platz gewesen und ich fand...
Die Chance haben sie einfach verstreichen lassen.
Ich fand in der Folge war allgemein sehr viel Füller für Drama mit Daniel springt vom Dach und sonst was, den man einfach mit gehaltvollerem hätte genauso gut füllen können und es einfach gelassen hat. Und das kam mir einfach so, das ist nicht die Qualität, die ich sonst gewohnt bin
von Star Trek. Das Problem beim Schreiben von der Folge oder von dem Skript der Folge ist wahrscheinlich einfach, dass die erst ziemlich spät in der Folge oder halt erst nach einer Viertelstunde oder 10 Minuten erst bewusst wird, dass sie eigentlich ein Problem mit Abhängigkeit haben und dann nicht mehr die Zeit hatten, dann noch was Sinnvolles dann weiter draus zu machen in die Richtung.
Ja, man hätte den ersten Teil dann straffen müssen, aber ich denke, mit wenigen extra Minuten hätte man das in die Richtung noch drehen können.
Du hast ja nur 45 Minuten, ne? Sonst hätte das vielleicht ein Zweiteiler werden müssen.
Klar.
Und dafür wäre
wenn du sagst, die 15 Minuten nicht ausreichend genug gewesen. Die 15 Minuten am Anfang, die kürzt du halt auf 10 Minuten, bis sie raffen, was los ist. Lässt Daniel halt noch schneller kurz vor Abkratzen kommen. Ja, ich sehe dich, Christian.
Ja, schon seit 10 Minuten, aber ist okay.
Ach so, ich habe es jetzt erst gesehen. das wollte ich sagen. Dein Mupsi lenkt ab. Nee, also wenn man am Anfang das halt einfach schneller auf den Punkt gebracht hätte, dass sie gerafft haben, was los ist, hätte man dann ja Zeit gewonnen gehabt. Also hätte man schon hinkriegen können, auch in der Zeit Einfassung. So, jetzt bin ich schon ruhig.
Ja, oh, Wahnsinn. Die Kritik teile ich, aber guckt auf die Jahreszahl. Es ist 2001, das heißt, die Folge wurde im Jahr 2000 geschrieben. Damals war das noch nicht so. Damals ist man sich diesen Schamas noch so bewusst gewesen und hat die Leute halt, jetzt sage ich es relativ deutlich, einfach verrecken lassen. Ist mir in der Familie auch schon passiert, sowas. Wo man gesagt hat, ja, die ist verrückt, die schließen wir jetzt komplett aus. Das war damals leider noch so.
Ja,
schön ist anders, aber
auch da, wie gesagt, gerade Science Fiction hat ja immer den Anspruch, dann auch so Themen aufzugreifen und zu sagen, sollte man halt eigentlich nicht, sondern sollte man anders behandeln oder so. Hier Umgang mit Rassismus, mit Feminismus etc. in sonstigen Dingern, in sonstigen Folgen dieser Serie. Wie gesagt, ich hätte mir da einfach mehr gewünscht.
Das verstehe ich gut. Das ist klar. Hat Star Trek aber auch nicht geschafft, muss man sagen, mit Naked Now als Beispiel. Die Referenz war nicht geplant. Aber da war auch Drogensucht und da haben sie halt auch erstmal ein ganzes Raumschiff verrecken lassen, weil die es nicht anders wählen konnten. Und Konsequenz war erstmal auch keine, sondern ja, Pech gehabt halt. Ist definitiv kritikwürdig, aber ich hoffe, dass man das heutzutage wird man das, denke ich, auch anders machen bei moderneren Sci-Fi-Serien. Mir fällt jetzt kein aktuelles Beispiel ein, muss ich sagen, aber denke, das würde besser also gemacht werden.
Erstens würde man es heute anders mit Sicherheit angehen und zweitens, heute funktionieren die Serien ja auch anders. Du hast 10 Folgen eine Stunde, also du hast einen 10-Stunden Spielfilm und kannst dir beliebig Zeit lassen, über mehrere Folgen hinweg so ein Thema auszubreiten. Mhm. Und wenn es nur als Seitenhandlung zur eigentlichen Haupthandlung ist, dann kannst du natürlich auch wieder anders auf sowas eingehen.
Ja, noch viel mehr. Du hast jetzt den Vorteil, wenn du merkst, okay, die Folge braucht noch 5 Minuten, dann geht sie halt 5 Minuten länger.
Ja, heutzutage. Auch das. Ja,
ne, also stimmt. Streamingdienste haben das, diese straffen 45 Minuten halt komplett aufgeweicht. Da erzählt man eine Handlung und wenn die jetzt nach 30 Minuten zu Ende ist, ist nach 30 zu Ende. Wenn sie nach einer Stunde zu Ende ist, ist sie halt eben erst nach einer Stunde zu Ende. Ist auch ein echter Vorteil von der Streamingzeit, muss man sagen.
Also, ja, das stimmt. Das
hat solche Sachen durchaus besser gemacht.
Was man zu dem Thema mit dem Entzugserscheinungen noch erwähnen kann. Sie haben für Jack O'Neills Entzugserscheinung natürlich schon so ein bisschen vorgegeben, an welcher Stelle er leidet und auch in welcher Art und Weise. Aber sie haben sich dann auch an der Stelle sehr, was heißt drauf, nicht unbedingt drauf verlassen, aber es hat gut mit reingespielt, dass sie Richard Dean Anderson halt gesagt haben, ja, du hast jetzt Entzugserscheinungen, du leidest, du hast Kopfschmerzen, mach mal. Und ja, sehr viel von dem, was er zeigt, dass es ihm schlecht geht, kam halt auch von ihm dann quasi in schauspielerischer Leistung und wurde jetzt auch nicht bis ins letzte Detail durchgeskriptet, was er da jetzt wie simuliert.
Aber es hat Charakterauswirkungen, ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen. Als sie zum ersten Mal vorm Licht stehen, also O'Neill, Carter und Tiag, ist O'Neill der Einzige, der sich jetzt erstmal dem Licht widersetzen konnte. Also er konnte aktiv aussteigen, die anderen beiden konnten das nicht. Am Anfang zumindest noch.
Starkes Zeug.
Ist er da nicht rein? Nee, das ist später, wo er reinmarschiert, wo sie da stehen. Stimmt, am Anfang.
Mhm. Ja. Nachher konnte er auch nicht mehr, aber am Anfang. Hat das, also auch erst nicht sofort, also hat auch gedauert, aber er konnte noch aktiv aussteigen. Und da habe ich zumindest so interpretiert, dass der Charakter, also O'Neill, Entzugserscheinungen halt kennt, im Gegensatz zu den anderen beiden. Weil Carter ist ja nicht so diejenige, die in den Kampfeinsätze gegangen ist. Tiag hat seinen Symbionten, kennt das auch nicht im Verhältnis oder zumindest nicht so stark, aber O'Neill kennt das und deswegen konnte er sich dem auch widersetzen in irgendeiner Form, weil er gemerkt hat, okay, das ist irgendwas, was nicht so ist wie immer. Irgendwas ist komisch. Habe ich zumindest also interpretiert, gesagt, kann man auch anders sehen.
Meine Interpretation wäre eher in die Richtung, er ist halt mit einer von denen, die eine sehr harte Ausbildung für Special Ops hat, der durch im Zweifel halt auch schon Gefangenschaft, Folter und sonst was ging, der wahrscheinlich wirklich auch von der Hirnpsyche anders reagiert auf sowas und ich sag mal, sich unter Kontrolle hat. Ne? Also ich will jetzt hier ich bin gerade überlegen, wie ich es korrekt formuliere, ohne was Falsches zu sagen. Wer Folter durchgestanden hat, ohne da irgendwas zu verraten, der hat vielleicht auch Erfahrung darin, Ausnahmesituationen zu durchstehen und bei Verstand zu bleiben und deswegen dann auch vielleicht in so einer Situation nicht so schnell von dem Drogen, das ist ja erstmal eher der Rauscheffekt und nicht den Zug, sondern der Rauscheffekt, der bei ihm nicht so hart gezündet hat, dass er sich sofort drin verloren hat.
Ja, so kann man es auch beschreiben, auf jeden Fall. Also, aber ich habe es halt als Charakter-Flaw gesehen, in dem Fall als positiven Flaw sogar eigentlich.
Ja, genau.
Den er aber auch verdammt gut gespielt hat an der Stelle. Also,
ja.
Kam an.
Wir dürfen aber auch nicht unerwähnt lassen, dass das Production-Design-Team für die Episode einen Leo Award gewonnen hat, 2001.
Also diesmal nicht nur, in Anführungszeichen, nur nominiert, sondern sehr verdient auch gewonnen.
Jupp. Das war fürs Jerin-Budget definitiv eine sehr, sehr gute Leistung. Also, kann man diesmal wirklich nicht kritisieren.
Jupp. Absolut. Ich muss ja also die haben ja nicht nur den Lichteffekt gehabt, dass der Raum irgendwie erleuchtet ist, sondern das Licht ist ja da quasi wie so eine Flüssigkeit, wie Wasser runtergeflossen, bis hin zu, dass, ich glaube, es ist Jack dann ja sogar irgendwie mit der Hand da durchwedelt und sich dann auch bewegt, als wäre es
ja, der halbe fasst es einmal an und wenn sie meint, was tun sie da? Ich habe versucht, einen Ausschalter zu finden, glaube ich, war die.
Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist der Punkt mit dem der Junge, der ja 15 sein soll, der bei dem wirkt es nicht so wie auf Erwachsene. Also er hat nicht den Rauscheffekt, es zieht ihn nicht in den Bann, wenn er dort irgendwie in das Licht guckt. Aber wenn er weggeht, würde er trotzdem sterben, weil den Teil mit den Entzugserscheinungen hat er trotzdem. Das hat für mich irgendwie nicht so ganz zusammengepasst.
Naja, die Abhängigkeit wird hier nicht von dem Licht verursacht, sondern das Licht ist einfach nur, damit du was hast, was du angucken kannst.
Ja, genau. Aber der hat das Licht dann auch den Rauscheffekt gemacht?
Und nein.
Das meine ich halt, ne? Also das Licht ist erstmal nur lustiger Effekt, nur der dich dann beschäftigt, genau. Mhm. Aber alles, was jetzt das wirklich Gerät auf deine Hirnchemie sich, wirkt, ist ja irgendeine unsichtbare Strahlung.
Ja, genau. Und das hatte dann auch Auswirkungen auf ihn und deswegen wäre er auch gestorben, wenn er gegangen wäre.
Ja, aber wie gesagt,
das Licht an sich keinen Effekt auf ihn hatte.
Ja, aber auch auf ihn hat es ja dann offensichtlich keine Wirkung im Sinne von, also bei ihm fehlt, das Gerät wurde so konzipiert, dass es bei Erwachsenen sowas wie einen Rausch verursacht und eine Abhängigkeit und bei Kindern nur die Abhängigkeit. Das ist blöd. Und ich frage mich, ob das wirklich zusammengeht mit dem, wie wir die Gehirnchemie bisher verstanden haben. Also kann ich abhängig werden und Entzugserscheinungen haben, ohne dass es vorher irgendeinen Aktiveinfluss während des Konsums hat? Kann ich abhängig werden ohne ein High? Nur das Low?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. War mir nicht bewusst.
Ich glaube nicht, dass die Gua'uld beabsichtigt hatten, da Kinder. Obwohl, es ist bei denen wahrscheinlich egal, aber ich glaube nicht, also,
dass die Kinder unbeeinflusst sind, war mit Sicherheit keine Absicht, sondern halt ein versehentlicher Nebeneffekt und war ihnen halt egal. Nur dass
aber ich glaube auch nicht, dass sie da Kinder mit hingebracht haben, explizit.
Und vielleicht ist es auch eher auf Symbionten optimiert und nicht auf Menschen. Und was bei Menschen passiert, war überhaupt nicht einkalkuliert.
Oh, das kann sowieso sein, stimmt.
Ja.
Na gut,
eigentlich würde Symbionte ja Hai werden. Warte mal, war Junior dann Hai?
Nein, aber die hatten doch menschliche Sklaven, die sich um sie gekümmert haben. Sie muss denen doch also nicht ganz egal gewesen sein, was für einen Effekt das auf Menschen hat.
Doch, natürlich, wenn die sterben, ist ihnen halt egal.
Ja, aber sie mussten ja immer noch in der Lage sein, dass sie sie bedienen können.
Ja, die sterben ja nicht sofort. Ich meine, das reicht ja noch, wenn sie dann zurückkommen, ja, Übergabe machen und dann verrecken sie, weißt du? Das funktioniert schon.
Vielleicht sind die auch die ganze Zeit auf dem Planeten gewesen.
Auch möglich.
Ja.
Aber
ich meine, Loran hat ja auch gesagt, er hat seinen Eltern Essen und Trinken gebracht. Okay, auf ihn hatte das keine Einwirkung aufs Licht. Aber wir haben ja auch gesehen, dass beim Team, wenn die nur kurz reingegangen sind, dass die auch unbeeinflusst waren von dem Licht, wenn sie es nicht das Licht dann erst angeguckt haben.
Mhm. Wie gesagt, mein Eindruck war halt, dass auch dieses High-Gefühl, das sie da haben, das Licht war nur der Anker für die Aufmerksamkeit. Hätte es aber nicht gebraucht, um irgendwie einen positiven Drogeneffekt an der Stelle zu haben.
Ich hatte auch mal so einen Lichtmoment. Das klingt jetzt irgendwie falsch.
Ja, also ohne Kontext würde ich das jetzt an deiner Stelle nicht stehen lassen.
Wenn du in Barcelona bist und in die Sagrada Familia gehst.
Ja. Ja, okay.
Es ist ähnlich. Nicht ganz so mit dem Licht, das so in,
du meinst
in
nur
den
Wasserfällen
runterfällt. Ja.
Nicht den Rausch.
Nur den Licht. Ja, nicht den Rausch. Aber es ist schon beeindruckend, wenn du da drin stehst und der ganze Raum ist bunt von dem Licht, von den Fenstern, wenn die Sonne durchscheint. Das ist schon ein Besuch wert. Kann ich sehr empfehlen. Okay.
Ja.
Ich wollte jetzt nicht das Gespräch töten.
Nee, ich Also ich habe jetzt keine Notizen mehr zu dieser Folge. Das Thema, ja.
Ich habe noch Fragen.
Ja, ja, dann gerne.
Auch so eine andere Antwort gerechnet.
Woher hat Loran die ganze Zeit das Essen? Ich meine, der Planet sah jetzt nicht so aus, als ob man da Essen herbekommen könnte, so locker flockig aus dem nächsten Supermarkt. Also wenn er schon seit Ewigkeiten keiner mehr war.
Ja, das genau, also es sah halt auch draußen, also es ist die Frage, was er halt isst. Ne? Also draußen, da war ja Meer, da war auch Grün, vielleicht ernährt er sich auch einfach von Dingen, die er im Wald sammelt drumherum. Na gut, das
Grün war aber eher irgendwas, was aus dem Meer angeschwemmt worden ist.
Ja, ja, ja,
okay, wir
haben
halt
nur den Strand gesehen.
Ja, und mein Kater oder mein Jack, schöner Strand, oder? Ich habe schon bessere Strände gesehen, muss ich sagen. Der hat mich jetzt nicht überzeugt. Und so schön fand ich den Palast von ihnen jetzt auch nicht, dass ich da 3 Wochen hätte verbringen müssen.
Nee, aber das war eine Frage, die sich mir auch gestellt hat. Wenn der jetzt schon ewig hier alleine rumsitzt, Essen oder Wasser, also, wer weiß, vielleicht gibt's da irgendeinen Food Generator. Dann wäre es natürlich spannend, warum sie den nicht analysieren und mitnehmen. Oder es ist halt wirklich
hinten dran
ist halt eine Oase mit frischem Wasser und Obst und Gemüse. Wer weiß.
Aber als Hammond gefragt hat, was brauchen sie, hat Daniel 3 Dinge angefordert. Seine Brille, Proviant und dieses Handgerät, mit dem auf der Erde nicht zurechtgekommen ist.
Das, was man direkt um dieses Gebäude rumfindet, reicht nur für das Kind, um sich zu ernähren. Nicht für einen gestandenen Tiag. Der wird davon nicht satt.
Und vielleicht waren es ja auch wieder so Würfelchen, die gewisse Menschen nicht vertragen. Ich meine, wer weiß nicht.
Er ist auch am liebsten die Gelben.
Ja, aber vielleicht gab es vielleicht einen Wellnessbereich, aber der war vielleicht nicht so optimal, wenn man nicht dran gewöhnt ist.
Also ja, würde ich jetzt auch als Plothole sehen, irgendwie. Der hat es geschafft, das zu überleben, aber SG1 braucht Support-Material, ja. Das haben sie nicht durchdacht.
Ja, die hatten ja auch nie klar gesagt, wie lange er schon alleine ist. Aber von seinem Verhalten schon sehr lange.
Ja.
Und warum haben die Go'uld das aufgegeben? Sag Nein zu Drogen? So wie bei der Drogenkampagne, die du vorhin schon erwähnt hast, die Jack angesprochen hat, auf der Krankenstation.
Es hat sich einfach ergeben, dass sie so viel Zeit damit zugebracht haben, ins Licht zu gucken, dass alle, die das gemacht haben, halt über kurz oder lang draufgegangen sind, weil ihre Gegner mehr Zeit hatten, um coole Pläne zu schmieden.
Oder vielleicht hatte Ra den Schlüssel und war es halt weg. Der hat irgendeine Atombombe vom Gesicht gehabt. Das ist meistens tödlich. Habe ich gehört.
Aber wir hatten ja auch Glück.
Wenn der Rest der Technologie, die da rumsteht, nachher nicht sinnvoll für die Menschen verwertbar ist, die Energiequelle hätten sie sich auch schon mal nochmal angucken können. Die keine Ahnung, wie lange hier schon rumsteht und noch funktioniert. Ich meine ja nur, wir haben andauernd irgendwelche fancy Alien-Artefakte, die seit 1000 Jahren mit einer Batterie betrieben werden und nie kommen sie immer auf die Idee zu sagen, hey, lass mal gucken, wo diese Energie herkommt, vielleicht können wir das verwenden.
Naja, die analysiert Loran bestimmt in seiner Abwesenheit in Area 51.
Ah, das kann natürlich sein.
Ich meine, wir sehen ja sowohl ihn als auch diesen Kram nie wieder.
Natürlich nicht. Er geht zu Cassie in die Schulklasse und migriert in die Erdenkultur.
Siehst du? Ja. Einfach löst man Plotholes.
Fandet ihr, dass es Not tut, diese Figur in dieser Geschichte zu haben? Welchen Mehrwert für die eigentliche Handlung der Geschichte hatten wir jetzt irgendwie, dass dort ein Kind noch rumläuft? Außer, dass Jack mal wieder sein Traumata mit seinem Sohn gechannelt bekommt.
Weil er ihm dann Informationen zu dem Gerät noch?
Ja, er zeigt ihn dann irgendwann, guck mal, hier ist der Deckel, den du aufmachen musst, um das Ding abzuschalten. Das, ja. Da seid ihr selbst nicht drauf gekommen, weil ihr Haie seid. Okay. Weiß nicht, ob es das jetzt wirklich gebraucht hat. damit wir lernen, dass Alien-Kinder oder menschliche Kinder auf seine Zivilisation muss ja auf einem ähnlichen Level gewesen sein wie unsere, weil er hat irgendwie mobile Digitalkamera dabei, er hat Spielzeugwaffen dabei, die Geräusche und Lichter machen. Also ich habe ja schon die 2000er Jahre der Erde dort auch wiedergespiegelt gesehen. Wäre auch spannend, wo er hergekommen ist, von welchem Planeten. Da scheint ja irgendwo noch eine Zivilisation von Menschen zu sein, die nicht von den Goa'uld geplündert wird. Die ganze Zeit.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er damals, als er mit seinen Eltern gereist ist, so groß auf das DHD geachtet hat, wenn sie gereist sind, wo sein Heimatplanet ist. Dass er das sagen kann.
Ja, okay. Es wurde aber auch nicht drüber gesprochen. Na gut, sie hatten auch anderes zu tun. Das Gespräch würde dann im Nachgang kommen. Wie gesagt, ich hatte halt so das Gefühl, die ganze Geschichte hättest du auch erzählen können mit, wir kommen dahin und finden das Gerät vor und es passiert eigentlich alles mehr oder weniger genauso, ohne dass halt noch das Kind da ist. Ich fand die Figur einfach, die hatte keinen besonders großen Mehrwert in der Folge. Ich will sie nicht rausschreiben, ich hätte ihr einfach gern mehr Mehrwert gegeben. Also so rum. Ne? Ich habe ja nichts dagegen, andere Leute da irgendwo zu treffen, aber dann doch mit ein bisschen mehr Hintergrund und Nutzen, damit das irgendwie auch für die Handlung relevant ist.
Die hatten ja dann auch Glück, dass der so schlecht ja. so einen schlechten Job gemacht hat, als er seine Eltern beerdigt hat. Sonst hätten sie sich vielleicht noch weiter gewundert, wo denn seine Eltern sind. Weil er hat sich von selbst sich aus ja nicht erzählt.
Ja, ich meine, nachdem bewusst ist, dass er sie umgebracht hat.
Hatte.
Ja.
Und am Strand verbuddeln ist jetzt auch noch so die beste Idee, so für nachhaltiges Vergraben.
Gut, das kann ein Kind eventuell nicht wissen.
Also schon.
Er hätte etwas früher auf die Idee gekommen können, das Gerät nochmal anzuschalten.
Vielleicht wissen wir
doch jetzt, wo er hat gesagt, er hat das Gerät angeschaltet, aber da war es schon zu spät.
Ja, das auch.
Die waren dann schon rausgelaufen und die haben dann nicht mehr auf ihn gehört. Ich meine, wenn die in ihrem Delirium waren.
Ja klar.
Mir ist nur gerade eventuell eingefallen, wo er seinen
vielleicht
Nahrung
noch im Palast gewesen wären. Oh, Entschuldigung.
Sein Name?
Ja, was hattest du gesagt?
Seine Nahrung her hat.
Ah, seine Nahrung.
Die sind vielleicht jetzt
bitte
noch nicht
nichts Morbides. Bitte?
Aber. Die sind hier vielleicht noch nicht lange tot, aber. Komm mal. Ende.
Ja. Würde ich jetzt mal nicht vermuten.
Das funktioniert nicht wirklich. Nicht ohne irgendwie noch einen passenden Kühlschrank in der Gegend.
Na gut, Salz hat er ja genug gehabt vom Meer, ich meine. Egal, lassen wir das.
Lass uns zu einem anderen Thema gehen, bitte.
Ja, gerne. Vorschläge?
Ja, Stefanie.
Daniel, wenn er den Herzstillstand hat und von Jack auf den Planeten zurückgebracht wird, der wird nicht von Richard Dean Anderson durch das Tor getragen.
Natürlich nicht.
Er hat Rücken.
Ja, das ist Seiler,
Richard Dean Anderson hat ja einen. Genau, sein
Stunt. Wenn ich geraten hätten müssen, hätte ich auch gefragt, war das Seiler? Mhm. Weil wenn was schief geht, ja, war es Heiler.
Okay, wir brauchen irgendeinen random Dude hier, der jetzt halt auch noch in diese Todesfalle reinrennt. Natürlich ist es dann Seiler.
Der will auch mal Urlaub haben.
Weil er, mehr von seinem Schraubenschlüssel fasziniert ist als vom Leben.
Du meinst, der ist nicht anfällig dann dafür?
Ja, das kann natürlich sein. Wenn er einen Engländer dabei hat, dann ist ihm dieses Licht total egal. Er hält mir die ganze Zeit egal.
Er steht einfach daneben und hält den hoch und dann ist dann so ein Heiligenschein um den Engländer drum, weißt du?
Also, um da jetzt keine Verwirrung aufkommen zu lassen, was Stefanie meinte, ist halt, dass Dan Shee als Stunt-Double in der Rolle des O'Neill getragen hat. Es ist nicht wirklich Seiler, der da dann durchrennt in Story. Aber es wäre witzig, wenn sie.
Er schmeißt sich über die Schulter und rennt durchs Tor.
Wir wissen, dass jeder, der darüber geht, eventuell des Todes ist. Seiler, komm mal gerade, trag mal Daniel. Es wäre jetzt auch nicht ganz out of Story, out of Universe gewesen, wenn sie das gemacht hätten.
Seiler Massaker. Naja.
guck mal, das Target, das glüht rot, das explodiert vielleicht gleich. Seiler, geh mal hin und kühl das mal mit Wasser.
Mach das mal manuell.
Oder Sauerstoff. Oder Stickstoff.
Ja.
Auf in einem Chat auf einer SG1 Fanweb Club Seite hat Joseph Melosi mal gemeint, dass die Folge Delight wird alle Zweifel ausräumen, die ihr über Jacks Gefühle für Daniel habt.
Ja. Ja, es fing eher mit einer sehr starken Abneigung an, deren Beziehung, beidseitig. Aber das war ja der andere Uni mit einem L. Und bei dem Uni mit zwei L ist das relativ schnell besser geworden.
Jupp, das wird's sein.
Ich habe da noch was aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was das halt, was ich damit sagen wollte, von daher.
Bin was gemeinsam
los. Nein. Es ergibt keinen Sinn. Nein, aber die haben bei den Audiokommentaren auch noch gemeint, dass die pro Folge 7 Drehtage haben, um eine Folge fertigzustellen. Und sie haben in der Folge mit diesen ganzen Nahaufnahmen angefangen, mit Loran und sowas, die wir dann später haben bei dem Dialog von Daniel, weil der am ersten Tag einfach so gut war und so toll abgeliefert hat. Und der weint da wirklich. Das sind keine, die haben ja manchmal so Augentropfen, die sie sich reinmachen, um das zu erzeugen, aber das hat der nicht gebraucht. Der hat auf Abruf weinen können.
Irgendwie hatten unsere Notizen noch geschrieben, das Stargate Center hat wenig Ahnung von Mob-Protokollen.
Ach so, das war tatsächlich mein Kommentar. Das ist gut, dass du das noch erwähnst, dann kann ich das noch unterbringen. Genau. MOP steht für Mission Oriented Protective Posture und beschreibt das Niveau an Schutzausrüstung, was das Team tragen soll. Jetzt hat das Stargate Center entweder seine ganz eigene Definition davon oder man hat sich in der Produktion nicht so richtig gekümmert. Es gibt davon normalerweise 5 Stufen. Ich habe jetzt leider nirgendwo konkret finden können, was die einzelnen Stufen beinhalten. Aber Jack sagt, wenn sie auf den anderen Planeten gehen, ja, lass mal hier irgendwie Mob-Stufe 2 nehmen. Die Ausrüstung, die sie anhaben, wenn sie auf der anderen Seite rauskommen, ist aber eigentlich für normales Militär Mob-Stufe 3. So, entweder oder so.
Ja, das haben sie auch bei den Audiokommentaren versemmelt, weil da hat er gemeint, ja, sie nehmen dann Mob-Stufe 2 und hier sehen wir sie auf der anderen Seite vom Turm mit Mob-Stufe 2.
Ja. Nein.
Ja. Ja. Gut, dann kann ich den Punkt bei mir auch abhaken.
Ha.
Ich glaube, ich bin durch.
Was? Wahnsinn.
Das gerade eben klang bei dir so wie, ich habe hier noch einen halben DIN-A0-Zettel übrig. Warum seid ihr schon fertig? Dann war es ja gar nicht mehr so viel, was wir nicht gesehen haben, was du noch hattest.
Moment, vielleicht eine Sache noch, das habe ich nicht abgehakt, aber dieses Licht war ja dann auch eine übergreifende Arbeit von verschiedenen Abteilungen. Ich meine, die hatten die visuellen Effekte im Hintergrund und die hatten das Licht an sich, wo sie dann auch versucht haben, wenn man die Einstellung sieht mit den Personen, dass die Effekte im Hintergrund und das Licht, mit dem die Person gerade angestrahlt wird, dass die auch aufeinander abgestimmt sind.
War wohl einiges an Mühe, das sauber hinzubekommen, aber sie waren auch sehr stolz darauf im Nachgang, wie gut das geklappt hat.
Kann sie auch sein. Die Folge ist, das Licht ist.
Es ist auch was, was dir jetzt als Zuschauerin nicht sofort, also mir ist es nicht bewusst gewesen, dass der Lichteffekt, der dann über dem Gerät runterfließt und an den Wänden entlang fließt und die Lichteffekte, die dann die ins Gesicht bekommen, dass es halt zwei komplett getrennte Teams sind, die erstmal unabhängig voneinander arbeiten. Ergibt natürlich Sinn, wenn man drüber nachdenkt, aber ist nichts, worüber man normalerweise nachdenkt. Oh, und als er das Licht abschaltet, als Daniel da so reinmarschiert,
ja, kommt
mit dem Gerät einmal das Licht ausmacht.
Ist genau. Ausgeschaltet.
Da geht auch der Strahl in der Mitte, geht instantan aus. Und der Rest des Lichtes, das da durch den Raum war, ja, genau, das fließt halt noch weg. Also das spielt natürlich nochmal in diesen Effekt rein, dass das nicht einfach ein Licht ist, sondern ein leuchtendes, fast schon, als hättest du da irgendein Plasma, das da runterläuft, nur ohne, dass es heiß ist.
Mhm. Ja, zuerst wollte ich auch so Feuer, so wie so ein Feuerelement, dass es so den Effekt hat. Und dann sind sie aber so fließend mit Wasser gegangen. Eher
kalt,
und die Umsetzung ist echt gut.
Genau, und gerade, dass sie das dann halt noch abschalten und zeigen, was passiert, wenn es abschaltet,
völlig zu Recht
bestärkt nochmal den Effekt. Die, ja, absolut. Gut, gut.
Okay,
dann
jetzt habe ich wirklich.
Haben wir unsere Folge fertig? Ich glaube, ich werde wirklich nachher, also mal gucken, wenn ich es am Schneiden bin, überlege ich mir mal noch, ob ich noch einen kleinen Disclaimer davor packe. Ich sag mal so, die Leute, die die Folge geguckt haben, wissen, um was es geht, aber es schadet ja nicht, nochmal einen Hinweis.
Kurzer Schnitt, bevor es losgeht, mach ruhig.
Ja, ich denke, das ist sinnvoll und tut uns ja nicht weh.
Nee.
Dann haben wir noch unsere Kommentare. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, vorletzten Folge, hatten wir ja den Aschrak-Lügendetektor nochmal mit dabei. Und ich hatte dann auch die Frage in den Raum gestellt. Wir wussten alle nicht so ganz genau, was die Anspielung zu Blade Runner an der Stelle ist. Und der liebe Nils Hunte hat uns, der Nils weltweit, hat uns einen Kommentar geschickt. Und zwar, moin zusammen. Ich habe die Folge nicht mehr im Kopf gehabt, aber als ihr über das Lügendetektorgerät und Blade Runner gerätselt habt, klickte es bei mir. Es wird sich um eine Hommage an den Feucht-Kampftest, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, handeln. Mit diesem Test wird mittels Fragen geprüft, ob eine Person ein Mensch oder ein Replikant ist. Schöne Grüße von der süddänischen Grenze sendet Nils. Also offensichtlich ist Nils gerade im Urlaub und hört im Urlaub unseren Podcast. Das freut mich natürlich. Danke. Bitte?
Er wohnt da, soweit ich weiß, oder?
Ah, wohnt er an der süddänischen Grenze? Ich habe das jetzt irgendwie als Grüße aus dem Urlaub gelesen, aber stimmt ja. Genau, und dann haben wir noch ein paar andere Kommentare bekommen. Ich hatte es nicht hier raufgeschrieben, irgendwer hat es hier auch notiert mit Mira 1, Mira 2, Mira 3. Also, wenn du hier ankommst, lieber Mira oder liebe Mira, eine Person mit dem Nickname Mira hat uns innerhalb weniger Tage 6 Kommentare geschrieben und hat vor allem, was mich ein bisschen beängstigt, auf Staffel 1 Folge 12 Blutsbande am 3.6. um 20 Uhr geantwortet, um dann 6 Folgen später im ewigen Eis auch noch an dem Abend zu antworten. Da scheint jemand relativ flott gerade unsere Folgen durchzuhören im Marsch. Wenn das in dem Tempo weitergeht, also wir haben auch schon einen Kommentar zu Staffel 2, Zerstörerin der Welten, wenn das so weitergeht, solltest du wahrscheinlich up-to-date sein mit unseren Folgen, wenn wir die nächste aufnehmen. deswegen,
und dann hat das mit Zufall nur noch alle zwei Wochen eine Folge kommt.
Das tut immer weh. Also das kennt man ja von Serien wie auch von Podcasts. Wenn man so ein langlaufende Serien und Podcasts sich reinzieht, in kürzester Zeit reinbinscht und dann plötzlich warten muss, bis es weitergeht, das ist immer ein schmerzhafter Moment. Somit, es tut mir leid, dass du jetzt wahrscheinlich an diesem Moment angekommen bist oder sehr bald dorthin kommst. Genau, ich gehe jetzt auf die Kommentare nicht ein, die sind alle noch zu Staffel 1 und 2.
Ich bin sehr gefreut darüber. Also es war so ein Huch. Ja. Wie, ich soll jetzt 5, 6 Kommentare freischalten, was ist denn da los? Waren es
aktiv?
Also nee, die waren alle gut und sinnvoll.
Ja.
Es war schon, war sehr schön. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe.
Ja. Unter anderem bei Übermenschen. Einen kann ich gerade hinweisen, er oder sie, weiß ich ja nicht, hat auch gesagt, dass Harlan auch sehr genervt hat, aber die Episode trotzdem gemocht ist. Das passt. Das war, glaube ich, auch so. Wobei, ich mag ja Harlan. Also ich weiß nicht, ob das auch unser Fazit war, aber natürlich ist er designt als nervige Figur und wir haben alle gesagt, die Folge ist aber richtig toll. Genau. Und?
Mögt ihr die Folge?
Natürlich mag ich
die. Ach,
die heutige?
Ja, willst du die in einem V-Watch gucken oder nicht?
Absolut.
Ich würde sie zumindest nicht aktiv skippen, sage ich es mal so. Das ist keine Folge, die ich explizit einzeln schauen würde, einfach mal so. Aber ja, ich würde sie auch definitiv nicht skippen, weil ich sage, sie steht für sich allein, sie funktioniert aber ganz gut, danach ist mal fertig.
Warum ja, nicht? Ist auch so unterhaltsam. Pascal, du hattest auch gerade was gesagt, aber du bist auf Mute.
Kein Wunder. ich wollte sagen, ja, keine der besseren Episoden, aber auch keine der schlechteren, von daher, was Christian ja sagt. Ich würde sie jetzt nicht explizit aussuchen, um separat zu gucken, aber ich würde sie auch definitiv nicht auslassen.
Also ich mag die Folge, sie ist unterhaltsam, aber wie so oft ist es halt so, für uns sind oft die Folgen eher so Mittelfeld, wenn wir sagen, die war eigentlich gut, aber sie hat halt so wenig Connection zum Rest des Franchise. Sie baut halt wenig auf für das Weitere, ne?
Die Folge leidet auch darunter, dass Staffel 4 halt mehrere super gut der ist, sonst besten ja Episoden ja Stargate hat.
Das stimmt.
Ist ja auch einfach im Vergleich halt
genau nicht so. Da fällt sich schon ein bisschen ab im Verhältnis.
Es gäbe Staffeln, wo sie im Vergleich besser dasteht, ja.
Ja, definitiv. Aber sie ist nicht schlecht, also da gab es schon wesentlich schlimmere. Und die ist jetzt einfach okay, kann man wunderbar schauen. Sogar mit jemandem schauen, der vielleicht noch nicht das größte Stargate-Verständnis hat, weil die Folge steht halt wirklich für sich.
Ja.
Also ja, die ja funktioniert halt einfach für sich. Klar, Charakter, wenn man Charaktere kennt, ist besser, aber muss man nicht. Ist ja da doch so eine Botschaft. Sagen wir es mal so. Man klingt jetzt mehr ja als wahr.
Mir fällt gerade ein Kommentar von Mira wollte ich eigentlich doch vorlesen. Mhm. Weil der auch Mehrwert hat für alle, die das jetzt noch hören. Das, der Rest ist eigentlich halt doch sehr auf diese besonderen Folgen eingehend. Aber wir hatten bei der Folge im ewigen Eis ja auch ein paar Sachen, die nicht so ganz gepasst haben, erwähnt. Und wie so oft. Und Mira sagt dazu, es gibt den SG-1-Roman Roswell, in dem diese Eishöhle aufgegriffen wird und eine Unstimmigkeit korrigiert wird. Insgesamt auch eine Empfehlung für das Buch von mir. Also es scheint in dem Roman kriegt man wohl noch ein bisschen extra Info. Kann man auf jeden Fall sich dann auch mal anschauen. Genau. So, genau. Und Mira hatte sich bedankt für die Links, die wir noch reingepackt haben. Das gibt's auch für die heutige Folge übrigens. Also schaut gerne in die Shownotes oder auf unserer Homepage. Die ganzen Props, die in dieser Folge gebaut wurden, wurden explizit für diese Folge gebaut. Da gab's kaum Reuse. Vor allem auch dieses kleine Handgerät von Daniel, die Fernbedienung, war ein Prop, das nicht irgendwo rumlag, sondern explizit dafür angefertigt wurde für diese Folge. Und Joseph Malozzi hat 2021 auch hiervon einige Skizzen und Bilder und Hintergrundinformationen in seinen Blog gepackt und das verlinken wir euch natürlich nochmal, wenn ihr euch diese Skizzen anschauen wollt. Ganz unten in unserem Notizsheet bei Kommentare hat irgendjemand noch geschrieben, Gruß an Rauschi.
Genau, und das warum? Hat man nämlich noch vergessen. Der hat sich das gewünscht.
Ach so.
Korrekt.
Zum Kontext. Rauschi ist einer unserer Hörer. Manche Hörer kennen wir ja auch persönlich, so ist es ja nicht. Ja. Man kann uns aber auch ansprechen, wenn man uns findet und die Stimmen wieder erkennt, so ist es auch nicht. Er hat dann auch noch eine Person kennengelernt, nämlich Uwe, der bei uns beim Podcast mitmacht. Das wusste er nämlich vorher auch nicht. War gerade eine zufällige Begegnung in der Kneipe und er hat sich halt gewünscht, dass wir ihm mal einen schönen Gruß ausrichten in einer unserer Folgen und das möchte ich hiermit getan haben. Wenn du zu dieser Folge kommst, ich glaube, er ist meistens aber auch recht aktuell dabei bei uns.
Mit ja Gruß. Ja, sehr schön.
Aus Prost, dem natürlich.
Dann schöne Grüße, aber wir haben uns nicht kennengelernt.
Nein.
In 14 Tagen reden wir dann über die Folge Das Wunder. Da lernen wir Heidi kennen.
Oh je.
Die auch nur noch einmal dann später vorkommt, glaube ich. Aber da,
ja, das ist irgendwie schade, aber das ist ein anderes Thema für die nächste.
Genau. Habt ihr noch irgendwas zum Abschluss zu sagen?
Link Baker sehen wir nochmal wieder. Also der ins Kavusch gesprungen ist.
Ah.
Der spielt nämlich den Jaffa Atok in dieser Folge, wo die Tok'ra und die Jaffa sich so in die Haare bekommen, wegen dem Ur-Attentäter.
Ah ja, okay.
Da hat er dann mal noch, Anführungszeichen, eine größere Rolle und irgendwann in Atlantis sehen wir im Hintergrund als Ajuraner rumlaufen. Da hat er da aber noch nicht mal einen Credit für bekommen, von daher
das ja ist schade. Gut, dann ja, über Kommentare über diese Folge freuen wir uns natürlich besonders. Auch nochmal gerne über unsere Homepage. Das ist immer der beste Weg, uns zu erreichen. Da sehen es auch alle. Aber ihr wisst ja auch, wo ihr uns in Social Media findet. Wenn nicht, in den Shownotes sind auch diese Links vertreten. Mhm. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Macht's gut bis dahin und ciao.
Tschüss.
Tschüss.